Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Komm, gib doch mal Applaus für jeden, der einen Hut aufhat heute. Und wir sind immer noch mittendrin bei Adam und Eva. Mann und Frau. Und wir haben in den letzten Wochen schon einiges gehört. Adam und Eva spazieren durchs Paradies. Und irgendwann fragt Eva den Adam: Du Adam, liebst du mich? Und Adam dreht sich zu Eva und sagt: Wen denn sonst? Es ist manchmal eine Herausforderung, Mann zu sein. Es ist manchmal eine Herausforderung, Frau zu sein. Und wir haben schon viel gehört. Wir haben gehört, dass wir total unterschiedlich sind. Wir haben einige Klischees bedient hier vorne. Wir haben viel gehört in den letzten Wochen. Wir haben gehört, dass wir unterschiedlich sind und doch gemeinsam berufen sind. Mann und Frau. Der Mann und die Frau, wir sind gemeinsam im Bilde Gottes geschaffen. Beide sind gesegnet worden von Gott. Beide sind geliebt von Gott. Beide sind gerettet von Gott. Beide haben eine Berufung und drücken und widerspiegeln die Eigenschaften Gottes auf der Erde wieder. Und keiner von beiden ist mehr wert als der andere. Keiner will Gott überbetont haben, sondern beide Betonungen Gottes, das Weibliche und das Männliche, sind gut und Gott hat es gesegnet. Und letzte Woche, da hat der Joel gepredigt über the man, der Mann. Es war richtig, richtig gut und ehrlich gesagt, ich will, dass Kirche auch wieder männlicher wird. Also wer die letzte Predigt gehört hat, da geht es darum, Kirche ist sehr weiblich. Da gab es einige Punkte, die man da oben gesehen hatte und die Frauen haben immer gewonnen. So, ich will aber auch, dass wir Jungs gewinnen, oder? Ja, genau. Wir Jungs, wir sollen auch gewinnen, denn ich glaube, Kirche ist auch was für Männer. Und das kann auch in einem neuen Liedgut, das kann im Auftrag sich widerspiegeln, in der Eroberung, weil Gott mit uns Land gewinnt, auch in deinem Leben Land gewinnen möchte. Heute, ihr seht es, Kopfbedeckung. Also die Predigt geht nicht über behütet sein oder so. Ja, behütet von Gott. Es geht um Äußerlichkeiten. Es geht um Dinge, die wir tragen, die wir uns anziehen. Und was fühlen wir, wenn wir im Gottesdienst einen Mann mit Kappe sehen, so wie ich das heute hier aufhab? Was sehen wir, wenn wir so jemand mit Hut oder Kappe beten sehen? Was geht da in uns ab? Empfinden wir das ein bisschen respektlos? Melden sich vielleicht sogar so ein paar religiöse Geister in uns und sagen, boah, das geht ja gar nicht, das ist ja total unbiblisch. Aber ich frage mich, woher kommen denn all diese Gedanken, woher kommen solche Gefühle? Vielleicht sagst du auch mir ist es total egal, was geht es mich an, ob jemand einen Hut hat oder eine Kappe trägt oder ein Kopftuch trägt oder nicht. Ja, irgendwie mit mir hat es überhaupt nichts zu tun, was geht es mich an? Ich sage dir, irgendwann wirst du auf dieses Thema kommen. In der Bibel gibt es solche Bibelstellen, oder eigentlich gibt es nur eine über Kopfbedeckung, und die werden wir uns nachher dann genau angucken. Und es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, weil diese Fragen kommen. Entweder sie sind unbewusst da, oder sie sind wirklich dann ploppen irgendwann mal auf und werden zu einer richtig großen Frage. Und dann ist es noch so, dass wir alle hier unterschiedliche Prägungen haben. Ja, vielleicht wird dir das auch nicht gefallen, was ich heute so predigen werde, weil deine Prägung vielleicht ganz anders ist, weil du Dinge anders gehört hast. Meine Predigt, mir gefällt sie jetzt schon, das wird richtig gut. Das Thema Kopfbedeckung betrifft uns Männer ganz genauso, denn es gibt so eine Bibelstelle, schauen wir gleich, wo es heißt, dass ein Mann mit einer Kopfbedeckung sein Haupt entehrt, wenn er da zu Gott betet. Und es betrifft auch die Frauen und die vielleicht meistens sogar noch mehr, denn da steht sowas von, die Frau soll eine Macht auf dem Haupt haben, meistens eine Haube, ne, die sie sich aufzieht. Daher kommt der Spruch, auch wenn ein Mann unter der Haube ist, da bedeutet es ja, die Frau hat was zu melden. Aber dieses ganze Thema betrifft auch und berührt auch die Stellung der Frau generell. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir das wissen. Also die Predigt heute geht uns Männern an und die Frauen geht es an. Das ist wichtig. Eine Bibelstelle, die ploppt da total heraus, die aus der Feder von Paulus entsprang. Und unter anderem ist diese Stelle von Paulus bekannt. Man sagt deswegen auch über ihn, er wäre frauenfeindlich. Ich glaube, ganz im Gegenteil, nein, Paulus war nicht frauenfeindlich. Er war sogar jemand, der gegen die Verschleierung gekämpft hat. Und das werden wir uns gleich anschauen. Erstmal diese schwierige Bibelstelle. Seid ihr mit dabei? Gucken wir uns an in 1. Korinther 11, 3 bis 16. Das ist ein langer Text, der steht hier oben. Ihr könnt mitlesen. Ich lese ihn euch mal vor. Da sagt der Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber der Mann. Das Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie doch sich verhüllen. Der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Das ist natürlich ein Pluspunkt für uns Jungs, ne? Wir sind Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wenn die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau alles, aber von Gott. Und hier diese ganz berühmte rhetorische Frage: Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Da kommt normalerweise nein. Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Wir müssen wissen, dieser Bibeltext ist ein sehr schwieriger Bibeltext. Warum ist dieser Bibeltext schwierig? Weil er in sich selbst schon ganz viele Konflikte birgt mit anderen Bibelstellen. Also wenn man das aufmerksam und immer wieder mal liest und mal durchdenkt, wird einem sofort auffallen, irgendwie komisch, da ploppen einfach irgendwelche Konflikte auf, Sachen, die einfach so irgendwie nicht so, darf man jetzt also als Mann nur ohne Hut beten und anbeten und prophezeien, predigen? Dürfen Frauen also nur mit Kopfbedeckung beten, anbeten? Da fällt mir sofort die Story ein, als die sündige Frau zu Jesus kommt, sich vor Jesus niederwirft, seine Füße voll weint mit ihren Tränen und mit ihren Haaren, die ganzen Füße abtrocknet. Hatte die dann Kopftuch auf? Nee, dann hätte sie es wahrscheinlich mit ihrem Kopftuch oder mit ihrem Schleier irgendwie abgewischt. Nein, die war da ohne Kopftuch und hat Jesus buchstäblich angebetet. Wir merken, es entstehen Konflikte. Dürfen also Frauen nur mit Kopfbedeckung beten, anbeten, prophezeien, predigen? Und es gibt über diese Bibelstelle so viele verschiedene Erkenntnisse. Manche sagen, diese Bibelstelle gilt nur für verheiratete Frauen. Also alle, die noch nicht verheiratet sind, hey, ihr habt Glück, ihr braucht noch keine Kopfbedeckung tragen, kein Kopftuch tragen. Nein, das gilt nur für Verheiratete. Aber hier steht eigentlich, na, hier, wenn du es genau nimmst, steht jede Frau, die unverhüllt betet. Also gilt es auch für die kleinen Kindern, die zu Gott beten, die müssen auch, wenn sie Mädchen sind, hey, dann müssen sie auch ein Kopftuch tragen. Wollte Paulus hier neue Gesetze einführen, weil wir finden in der ganzen Bibel sonst nirgendwo etwas zu diesem Thema. Wollte Paulus hier also neue Gesetze einführen und sagen, Frauen bekommen auch kein Abendmahl bei uns, weil sie keine Kopfbedeckung tragen, was manche Christen sagen. Es gibt Streit in manchen Kirchen und sogar Gemeindespaltung wegen diesem Thema. Manche stellen sich die Frage, sind Frauen ohne Kopftuch ein Hindernis für die Erweckung? Die kann nicht kommen, weil Frauen kein Kopftuch tragen und viele ähnliche Dinge. Oft hängt dieses Thema auch, selbst wenn man das damit sich noch nicht beschäftigt hat, unbewusst, so wie als ein Frauen, so wie so ein Damoklesschwert. Es ist so unbewusst da, man ist sich so ganz unsicher, so eine unsichtbare Bedrückung, so ein Minderwertigkeitsgefühl, die aus dieser Unsicherheit heraus resultiert. Nur befreite Frauen können andere befreien. Wir haben einen Auftrag, auch ihr Frauen, ihr habt den Auftrag, die gute Nachricht der Befreiung der ganzen Welt zu bringen. Und nur wenn du innerlich befreit bist und auch äußerlich befreit bist, kannst du echt Freiheit bringen. Sonst klemmt da was. Darum ist es wichtig für euch Frauen, ein gutes Fundament im Glauben zu haben. Ein gutes Fundament, und weg mit diesen ganzen Unsicherheiten. Und darum ist es auch wichtig für uns Männer, ein gutes Fundament zu haben, um Frauen in ihren grandiosen Stand mit in Jesus mit hineinzunehmen. Vielleicht ist das Ganze auch eine Predigt fast nur für Männer, dass wir Frauen einfach mal mehr freisetzen. Wir wissen, auch unsere Gesellschaft ist noch stark geprägt von der Dominanz der Männer. Und das kommt aus der ganzen Geschichte, auch aus dieser ganzen christlichen Geschichte raus, dass Frauen oft so minderwertig angesehen worden sind. Die waren ja schuld daran, dass das vom Apfel gegessen wurde oder von dieser Frucht im Paradies gegessen. Niemand weiß, welche Frucht es war. Manche sagen, es war ein Litschi, manche sagen, vielleicht war es eine Banane. Gängig sagen, es ist ein Apfel von dieser Frucht. Da war doch die Eva schuld. Die hat ist doch reingerissen. Und ich denke, vielleicht war sie wirklich schuld. Ne? Adam war da mit seinem Grill und sagt, komm, lass uns die Schlange grillen. Und die Eva, nein, ich bin Vegetarierin. Ne? Also blieb ihr nichts anderes übrig, den Apfel. Also, nee, das war ein Witz. Ja? Ladies, entspannt. Ich glaube nicht, dass es sich so verhält. Und wir kennen solche Bewegungen jetzt auch, Gender Mainstream, die versuchen alles, auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufzulösen. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Unterschiede, die Gott geschaffen hat, aufzulösen. Das können wir gar nicht. Wir können nicht Unterschiede, die Gott geschaffen hat, in uns Männern und den Frauen, das können wir nicht auflösen. Da gibt es Unterschiede, nicht nur äußerliche, sondern auch ganz viele innerliche. Wir haben in den letzten Predigten ganz viel darüber gehört. Es gibt Unterschiede. Und wir dürfen das nicht gleich bügeln. Trotzdem sind wir gemeinsam berufen und wir sind gleichwertig. Und trotzdem ist auch in unserer Gesellschaft auch vieles vom Wortschatz noch her so geprägt, dass es sehr dominierend ist für Männer. Zum Beispiel alle Berufsfelder. Wenn du sagst, ich gehe zum Metzger. Was ist dann mit der Metzgerin? Ich gehe zum Bäcker. Ja, die ganzen Berufe, die haben diesen männlichen Titel noch. Der Bäcker, der Metzger, der Handwerker, sogar der Friseur. Beim Friseur arbeiten die Friseurinnen. Aber wir haben die starke männliche Dominanz in all diesen Dingen. Sogar wenn in einer Schule nur Lehrerinnen sind, heißt das Zimmer Lehrerzimmer und nicht Lehrerinnenzimmer. Und ich glaube, dass wir auch durch Sprache unheimlich viel Respekt uns gegenseitig schenken können. Für uns Männer wäre es eigenartig, wenn ich jetzt Lehrer wäre, mich im Lehrerinnenzimmer aufzuhalten, oder? Da würde ich mich irgendwie komisch fühlen. Gehöre ich da überhaupt rein? Aber ihr müsst mal denken, wie geht es denn den Frauen? Die müssen immer im Lehrerzimmer sein. Und so ist unsere Gesellschaft stark geprägt von diesen Dingen. Und ich glaube, dass Gott da Heilung reinschenken möchte und dass da bestimmte Aspekte gut sind, wenn wir sie uns überdenken und sagen, hey, denn auch die Frau ist wertvoll und wichtig vor Gott. Ein paar Vorüberlegungen noch zu dieser Bibelstelle, bevor ich die ein bisschen auslegen werde. Und ihr werdet vielleicht staunen, wie man da oder was man da aus diesem Text alles rausholen kann. Ein paar Vorüberlegungen. Erstens, das ganze Neue Testament will keine neuen Gesetze auflegen. Denn das alttestamentliche Gesetz ist durch Jesus erfüllt. Jesus hat uns nur ein einziges Gebot gegeben, das ist das Gebot der Liebe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das ist das christliche Grundgesetz sozusagen. Das ist das Gesetz, das in allen Bereichen gilt. Also kein neues Gesetz. Dann eine zweite wichtige Vorüberlegung ist, dass aufgrund von einer Bibelstelle man keine richtige Lehre aufstellen darf. Sagt, kein Dogma aufstellen darf. So, dass man eine Stelle finden kann und dann denken, oh Gott, ist vielleicht so, aber die muss man ja im Licht aller anderen biblischen Stellen anschauen, der ganzen biblischen Lehre anschauen. Und so darf man nicht aufgrund von einer Bibelstelle eine Lehre sagen, für alle Frauen, weil wir haben hier nur an dieser Stelle diesen Text über das angebliche Kopftuch und nur an dieser Stelle und wir dürfen eigentlich nicht aufgrund von einer Stelle ein Dogma machen, eine Lehre machen, die für alles gilt, auch übrigens für uns Männer, dass wir nichts beim Beten tragen dürfen auf dem Haupt. Ja? Das ist eine Stelle, die es nur einmal so gibt und wir müssen die überprüfen anhand aller anderen Bibelstellen. Okay, das ist mal die Vorüberlegung. Was aus dieser Bibelstelle alles gemacht wurde, ist, unsere ganze Kultur ist davon geprägt. Wenn du in die Schule gehst und hast einen Hut auf, dann sagt der Lehrer, Hüte ab. Warum? Es ist respektlos. Das ist davon geprägt. Es ist respektlos. Früher in der Antike war das eben aber ganz anders. Die katholische Kirche, die hat das draus gemacht. Wir kennen das. Das nennt sich eine Habittracht. Das ist die Nonne. Wir kennen das noch. Das ist übrigens ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Damals waren Frauen generell so gekleidet. Das war also jetzt nicht nur eine Nonnentracht, sondern so waren die Frauen meistens im Mittelalter gekleidet. Und es ist dann in den Klöstern und eben bei diesen verschiedenen Nonnenorden ist es so geblieben bis heute. Das kennen wir ab und zu noch. Dann gibt's, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so Häubchen. Manche tragen so Häubchen, da sehen wir was aus Brüdergemeinden, die haben da so eine Haube für die Frau. Das ist so ein bisschen draus gemacht worden. Andere sagen, nein, Kopftuch, das ist es. Und die tragen dann so ein Kopftuch. Und manche sagen, nein, hauptsächlich geht es darum, dass überhaupt irgendwas auf dem Kopf ist. Und in Amerika ist es natürlich stylischer. Da wird dann gleich sowas draus in diesen ganzen Gospel-Church. Dann tragen die solche richtig tollen Hüte. Aber da geht es ein bisschen auch wieder mehr drum, wer hat den coolsten Hut auf? Ne, wer hat den besten Hut heute auf? Und man tut gleich dieses Gesetz erfüllen, dass der Kopf bedeckt ist und dann hat man noch einen super schönen Hut auf. Ja, da gibt es eine Frau, die geht mit ihrem Verlobten spazieren und dann bleiben sie vor einem Hutladen stehen und sie guckt rein und sieht einen Hut und sagt, ich will den oder keinen. Dann sagt der Freund, okay, dann nehmen wir keinen. Also, Hüte, darum geht's. Und eigentlich, wenn wir die Bibelstelle ernst nehmen, wir haben gelesen, die Frau soll sich ihr Haupt verhüllen. Und da ist übrigens nicht nur die Haare gemeint, nicht nur die Frisur gemeint, sondern Haupt heißt von hier bis da, der ganze Kopf. Der Hauptverhüllen meint nicht ein Kopftuch, meint nicht so ein irgendwas von dem allen. Wenn wir die Bibelstelle ernst nehmen und sagen, wenn das wirklich für die Frau gilt, dann kommt wirklich auch nur eine Sache in Frage und das nennt sich Burka. Also Ladies, glaubt ihr, dass die Bibel wirklich will, dass Frauen so rumlaufen? Entweder gilt es als Gebot oder nicht. Und darum schauen wir uns diese ganze Sache an. Das wird jetzt richtig interessant. Ja, es gibt verschiedene Begründungen, wie manche sagen, ah, diese Bibelstelle ist nur kulturell zu verstehen. Andere sagen, nein, das gilt. Und darum schauen wir uns an. Paulus war ein richtiger Theologe. Paulus wusste unheimlich viel, der war richtig belesen, der war schlau. Und als er hier diesen Text gestellt hat, hat er das gemacht, wie er das immer macht. Paulus, und das kann man studieren in all seinen Briefen, ne, da kannst du reingucken, wie hat er gelehrt. Und ganz oft ist es so, dass Paulus eine Lehraussage in den Raum wirft. Er sagt, so ist es. Und dann erklärt er ein paar Punkte dazu. Man merkt, er führt eigentlich das, was er gerade gesagt hat, voll ins Absurdum. Oder er sagt, ne, nach einer ganzen Weile, nein, so ist es nicht. So zum Beispiel im Römer 6, 14 bis 15. Ich habe drei Beispiele mitgebracht, damit ihr seht, wie Paulus so argumentiert. Er schmeißt diesen Satz rein, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Und dann kommt, was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Ich habe das extra rot, merkt ihr das, eingerückt. Das ist irgendwie eine Aussage, die er nicht so meint. Ne? Er haut die auch so in den Raum rein und sagt dann danach, das sei ferne. Das ist so eine typische Argumentationsart im Römer zum Beispiel. Und wenn wir jetzt, denn unsere Bibelstelle ist ja im Korintherbrief. Und wenn wir den Korintherbrief angucken, werden wir feststellen, dass der ganze Korintherbrief auf so eine Art und Weise aufgebaut ist. Er hat wahrscheinlich einen Brief vorher bekommen von denen aus Korinth mit vielen Fragen, mit theologischen Fragen, mit praktischen Fragen. Und er antwortet auf diese Fragen und manchmal haut er dann noch so ein Ding in den Raum rein. Und darum schauen wir uns noch eine zweite Bibelstelle, auch aus dem Korinther, an. Und da sehen wir das, in 1. Korinther 6, 12 bis 13. Alles ist mir erlaubt. Manche predigen darüber, ja, Gott sagt, wir dürfen alles tun, alles ist mir erlaubt. Aber dann korrigiert er oder sagt, ja, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist mir erlaubt, geht's dann weiter. Ja, aber ich darf mich nicht von irgendetwas beherrschen. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen da. Ja, aber Gott wird sowohl diesen als auch jenem ein Ende bereiten. Doch der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist da für den Leib. Noch ein drittes Beispiel, 1. Korinther 14, 21, 24. Da gab es die Korinther und die haben alle in Sprachen gepredigt. Jeden Neuen, der reinkam, der wurde gleich zugepredigt. Und die hatten eine Bibelstelle gefunden im Alten Testament und die haut Paulus jetzt auch so als theologische Aussage raus. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und die Korinther, sagt er, haut er so weiter raus, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, weil sie es eh nicht verstehen werden. Die Prophezeiung, die Weissagung, aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Aha. Und plötzlich sagt er, nein, eigentlich ist es ganz anders. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Und ich könnte jetzt ganz viele solcher Beispiele aufzählen mit diesen Dingen. Und ich glaube, dass unsere Bibelstelle, um die wir uns heute bemühen, diese Stelle, genau im gleichen Sinn gebaut ist. Und das werde ich mit euch jetzt durchgehen. Okay, wir hatten hier in unserem, der erste Vers, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott. Das ist so eine Aussage, die Paulus in den Raum wirft. Und jetzt kommt er meines Erachtens mit einer Aufzählung alles irrsinniger Meinungen von den Korinthern. Die erste ist, jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Woher nimmt er diese Behauptung? Ich glaube, es ist nicht seine Behauptung, es ist eine Aufzählung von der Meinung der Korinther. Die ist nämlich total irrsinnig. In 2. Mose 28, Vers 40 heißt es, auch den Söhnen Aarons sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen und hohe Turbane sollst du ihnen machen zur Ehre und zum Schmuck. Übrigens, in der Antike war eine Hutbedeckung für einen Mann ein Schmuckstück. Er hat sich damit geschmückt und Gott gibt den Befehl, dem Hohepriester, wenn sie ihren priesterlichen Dienst, wenn sie beten zu Gott, mussten sie so einen Turban tragen. Und wir haben hier so einen Turbanträger unter uns. Guckt mal, gebt mal Applaus für den Turbanträger. Hey. Okay. So müsst ihr euch das vorstellen, wenn Gottesdienste in der Antike waren, kamen die Männer mit ihren Turbanen und es war ihnen ein Schmuck und zur Ehre. In 2. Mose 29, Vers 9 steht sogar, dann umgürte sie mit einem Gürtel Aaron und seine Söhne, die ganzen Priester, und binde ihnen die hohen Turbane um. So soll ihnen das Priesteramt eine ewige Ordnung sein. Wie kommen die dann darauf, dass man sagt, der Mann, der etwas auf dem Haupt hat, entehrt, er hat sein Haupt? Danke für die Demonstration, darf sich wieder hinsetzen. Applaus für Lothar mit dem Turban. Wenn du in eine jüdische Synagoge gehst heutzutage, was wirst du da feststellen? Der Mann muss einen Hut aufziehen im Gottesdienst. Das war auch damals üblich. Deswegen kann diese Aussage, ist sehr schwer zu verstehen. Also kann die irgendwie nicht stimmen. Darum habe ich sie so rot reingerückt als eine Meinung, die Paulus in den Raum stellt. Die zweite Meinung ist, jede Frau aber, die mit unverhüllten Haupt betet oder prophezeit, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Puh, eigentlich war es unüblich für Frauen in der Antike eine Verschleierung zu tragen. Es war unüblich. Nur zur Hochzeit, da hat man das dann gemacht und sich verschleiert. Ja, da war das üblich, aber sonst nicht. Aber unter religiösen Gruppen, es gab nämlich im Judentum Bewegungen, die sehr religiös waren, schon damals Pharisäer und andere Gruppen, die richtig krasse Sachen und Regeln aufgestellt haben, die das Alte Testament noch krasser ausgelegt haben, als es eigentlich sein sollte. Denn im Alten Testament nirgendwo findest du so ein Gebot. Du kannst die ganze Bibel, du kannst es durchlesen, so etwas findest du nicht. Und es gibt den Talmud, das sind so rabbinische Schriften von Gelehrten, von Rabbis, die in dieser Zeit auch Lehren aufgestellt haben. Und da gibt es sehr viele positive Texte über Frauen, aber auch sehr viele frauenfeindliche Texte, die dem Alten Testament überhaupt nicht gerecht werden. Da gibt es, ich zitiere mal, und ihr werdet, ja, es wird ziemlich krass sein, was da im Talmud steht. Die Frau soll wie eine Leidtragende eingehüllt gehen. Das war eine Lehraussage. Noch eine. Sie darf sich nicht mit unbedecktem Haupt sehen lassen. Noch eine Aussage. Sie lässt ihr Haar wachsen wie die Lilith, und es war ein Wüstendämon. Sie hockt nieder und uriniert wie ein Vieh und dient dem Mann als Polster. Leute, wenn ich solche Sachen höre, die so frauenfeindlich sind, die absolut dem Wort Gottes widerstehen, und das waren Lehren, die kursiert sind, auch in der damaligen Zeit, dann macht es Sinn, dass Paulus auch auf solche Punkte eingeht. Verlangt Paulus hier tatsächlich so etwas Krasses, Gesetzliches, der an allen anderen biblischen Stellen von der Freiheit spricht? Sagt, werdet was, wer hat euch denn wieder ins Hirn gespuckt, wollte ich sagen, wer hat euch verzaubert, dass ihr jetzt wieder im Fleisch es vollenden wollt, wo ihr vorher die Gnade erlebt habt? Passt das zu Paulus? Nein, ich glaube nicht. Nein, und im antiken Orient, wie gesagt, war es nicht üblich, einen Schleier zu tragen. Ihr kennt vielleicht die Story, wie Laban, das ist ein Typ gewesen, der hatte mehrere, zwei Schwestern, Lea und Rahel. Und da kam der Jakob hin und er hat bei denen dann gearbeitet, 7 Jahre, weil er sich in die Rahel verliebt hatte. Und für die hat er 7 Jahre geschuftet. Und bei der Hochzeit wird ihm die Lea aber untergeschoben. Und er merkt es nicht mal. Wahrscheinlich hat er ein bisschen viel getrunken auf der Hochzeitsparty. Man weiß es nicht. Aber die war dann total verschleiert und ist ihm dann da ins Nest gelegt worden. So, Pech gehabt. Dann hat er die Falsche geheiratet gehabt. Und dann musste er nochmal 7 Jahre für die Rahel. Und dann hat er auch die hier gekriegt. Wie eine Geschorene. Da gibt es Lehren drüber, die sagen, hey, das waren die Prostituierten in dieser damaligen Zeit. Denen wurden die Haare abgeschnitten. Das wird oft behauptet in vielen theologischen und Nachschlagewerken, wenn man reinschaut. Aber man weiß gar nicht, woher sie diese Aussage haben. Denn wenn man das nämlich studiert, wird man feststellen, dass die Prostituierten auch in der Antike lange Haare hatten. Da gab es kein Gesetz, dass die Haare abgeschnitten werden sollten. Die theologischen Nachschlagewerke berufen sich alle aufeinander. Man weiß nicht, woher es kommt. Wenn man aber eine echte, gute Analyse macht, wird man feststellen, nein, wem die Haare abgeschnitten wurden in dieser Zeit, waren den Sklaven. Die wurden rasiert, die wurden geschoren und auch die Sklavin wurde geschoren. Also kann man hier sagen, ja, eine Frau, die unverhüllt betet, die soll wieder zur Sklavin gemacht werden. Auch ein Bild, was allen anderen biblischen Texten widerspricht. Interessant ist, in Griechenland war es mal so Mode, sogar für Männer lange Haare zu tragen. Es gab ganze Zeiten, wo Männer lange Haare getragen haben. Im vorchristlichen Griechenland trugen die Männer ebenso wie die Frauen und Kinder lange Haare. Und zur Zeit der Perserkriege war bei den Männern der Doppelzopf sogar in und üblich und in Mode. Und die Frauen konnte man schwer von den Männern äußerlich unterscheiden. Natürlich vielleicht von dem zierlichen Gesicht, aber nicht von der Haarpracht. Und ab 500 nach Christus war es erst das Zeichen der Sklavin, dass sie kurze Haare hatte. Alexander der Große hatte auch lange Haare, das wissen wir. Und später sage ich noch ein bisschen was zu den Männern in der Bibel. Die hatten nämlich auch meistens lange Haare. Gehen wir die nächste Bibeltextstelle an. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Wenn das wirklich eine Aussage von Paulus gewesen wäre, stelle ich es in den Raum, dann wäre ein Irrlehrer. Denn in der Bibel, in 1. Mose 1, 26, Vers 28 steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles, über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also kann es auch nur eine irrsinnige Meinung sein, die die Korinther da gesagt hatten. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Jetzt führt er es ins Absurdum. Passt auf, wenn die Frauen keine Macht auf dem Kopf haben, dann kommen die Engel und vergewaltigen die Frauen. Glaubt ihr das? Ich auch nicht. Und darum, mit dem nächsten Satz, macht er alles, was er bis jetzt gesagt hat, zunichte und erklärt. Dennoch, oder eigentlich, du kannst es auch als eigentlich übersetzen, oder so ist es eigentlich, ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Mit dieser Aussage macht er alles, was er zuvor gesagt hat, zunichte. Er stellt es richtig, sagt, nein, so ist es. Und der nächste Vers, der in den meisten Bibelübersetzungen als Frage übersetzt wurde, als diese rhetorische Frage, urteilt bei euch selbst, ist es gut und angenehm, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Fragezeichen, ist ein ganz schwerer Satz, denn den kannst du auch ganz anders übersetzen. Wichtig zu wissen ist, im griechischen Original kann man nur drauf schließen, da gibt es nämlich keine Satzzeichen. Es gibt keine Ausrufungszeichen, es gibt keine Fragezeichen. Es gibt im Grundtext der Bibel keine Satzzeichen. Und man weiß nur, ob ein Text eine Frage ist oder eine Aussage ist, aufgrund von Fragewörtern, die da drinnen vorkommen in dem Text, oder auch aufgrund von der Grammatik. Dieser Text ist kein Fragetext. Ganz im Gegenteil, man kann ihn auch echt so übersetzen, wie ich es euch jetzt an die Tafel werfe. Urteilt bei euch selbst, es ist anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Und der nächste Satz ist genauso kein Fragesatz im griechischen Grundtext. Die Natur lehrt euch nicht, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Wow, dann ergibt es ja plötzlich einen ganz anderen Sinn. Dann sagt Paulus, hey, all diese Meinungen, die absolut widerbiblisch sind, tut er mit ein paar Strichen, mit ein paar guten Aussagen wegwischen. Urteilt bei euch selbst, es ist anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Und dann sind wir tatsächlich da, was der Rest der Bibel auch sagt. Warum wird denn das jetzt mit dem Fragezeichen oft so noch als rhetorische Frage übersetzt? Ja, das ist leider so, dass wenn einer mal etwas in eine bestimmte Art und Weise übersetzt, alle anderen, die danach kommen, es auch tendenziell in diese Art und Weise übersetzen. Aber interessant, die letzte, also nicht die neue Lutherbibel, sondern die davor, die hatte das zum Beispiel nicht mit Fragezeichen übersetzt. Sehr interessant. Ja, ein Pluspunkt. Die jetzige neue übersetzt es wieder mit Fragezeichen. Ich frage mich, was die sich da fragen, die das übersetzen. Aber das ist eine alternative, nicht eine alternative Wahrheit, sondern eine alternative Übersetzung. Und dann wird es total rund. Die Pflege des Haares. So hatten die Hebräer die Ansicht, dass nur, wenn man langes Haar hat und ein Bart, das einen Mann schmückt. Darum galt es als peinlich, wenn jemanden die Haare abrasiert wurden. Es war peinlich, wenn man kurze Haare hatte. Es war peinlich, wenn man keinen Bart hatte. Also guck mal deinen Mann an und sag, damals wärst du voll der Peinliche gewesen. Heute in unserer Kultur, hey, es wird gerade wieder in, diese Baumfällerbärte, ihr kennt es, aber das ist wieder gerade ganz in. Aber das war damals ganz normal, sogar lange Haare. In der Bibel, das Scheren des Haares des Mannes war sogar ein Trauerereignis. Also wenn er getrauert hat, dann hat er sich die Haare geschnitten. Lange Bärte waren in. Absalom, wir wissen es, der hat so lange Haare gehabt, dass er sich sogar in einem Baum verfangen hat damit. Die Nazirea, das gab ein Gelübde, dass man sich die Haare nicht schneidet, um Gott damit zu ehren. Simson war so einer, der hat sein Leben lang die Haare groß wachsen lassen. Jesus, ich kenne keine Jesus-Darstellung, wo er kurze Haare hat. In den meisten Darstellungen hat er lange Haare, denn er war wahrscheinlich ja, ganz typisch in dieser Zeit auch Mann mit langen Haaren. Urteilt bei euch selbst, es ist anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Die Natur lehrt euch. Wenn es heißt, die Natur lehrt uns, dass es eine Schande ist, für den Mann lange Haare zu haben, warum lässt dann die Natur lange Haare wachsen? Also, es ist sinnlos. So macht es Sinn und so kann man das mit gut und mit Recht übersetzen und es ist eine gute Übersetzung. Ist es gut? Ist es anders als das, was wir vielleicht kennen? Ja, aber es ist eine Sache, die wirklich biblisch ist und die fundiert ist. Liebe Frauen, lasst euch nicht versklaven von Gesetzen, die die Bibel nicht aufstellt, die irgendwelche kulturellen Dinge geprägt haben, sondern lasst euch befreien von all diesen unsichtbaren Bedrückungen, die über eurem Leben stehen. Werdet frei davon. Ich glaube, die Kopftuchverschleierung ist eine Erfindung von Menschen. Ein religiös diskriminierender Keil, den der Feind zwischen Mann und Frau hinein platziert. Und so können wir, glaube ich, nicht das Land einnehmen, wie Gott es sich gedacht hat. Ich bin überzeugt, dass Paulus nicht den Schleier einführen wollte, sondern ihn bekämpft hat. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Und das ist egal, ob du einen Hut hast, ob du eine Burka trägst oder nicht. Hey, das ist eigentlich total wurscht. Gott schaut doch nicht auf so äußerliche Dinge. Er schaut auf das, was in deinem Herzen. Ihr kennt vielleicht auch sowas, ich möchte nur ganz kurz einen Fass aufmachen mit dem Schminken und Schmücken. Frauen dürfen nicht schminken und schmücken, meinen manche. Aber die Bibel spricht richtig positiv über die Schönheit der Frau. Man muss mal reingucken, Hohelied der Liebe. Es ist ein sehr erotisches Gedicht, ein Lied, das die Sexualität zwischen Mann und Frau, die Schönheit der Frau besingt. Ja, im Alten Testament sehen wir, wie Rebekka als Brautgeschenk einen goldenen Nasenring bekommt, Armreife aus Gold bekommt. Hiobs Tochter, der hatte ja einige am Schluss, eine davon heißt Keren Happuch. Und wisst ihr, was das bedeutet? Schminktöpfchen oder Salbhörnchen. Ja, so wurde sie benannt, Schminktöpfchen. Ja, die ist richtig nicht als Kind in den Zaubertrank gefallen, die ist als Kind schon in den Schminktopf gefallen. Die muss wunderschön gewesen. Frau mit langen Haaren, Parfümfläschchen zerbrechen, all diese Dinge, das ist das Bild, was die Bibel zeichnet. Und dann gibt es trotzdem diese zwei Bibelstellen, die für Verwirrung sorgen. Einmal in Petrus 3, Vers 4, da steht, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Also dürft ihr euch nicht schmücken. Hallo? Dann darfst du auch kein Kleid anziehen. Also Frauen, Kleider aus, wenn ihr das ernst nehmt. Denn es heißt, kein äußerlicher Schmuck, keine Flechten, keine Haare, kein Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Hier spricht er ja von Äußerlichen. Das ist nicht, was uns schmückt. Der nächste Vers, ebenso auch, dass die Frauen, in 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 10, ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Also Frauen dürft es nicht. Ich glaube nicht, dass diese Stellen etwas verbieten, sondern sie bewerten etwas. Es tritt nicht eine Sache an die Stelle einer anderen, sondern eine Sache wird als wichtiger erachtet als die andere. Es gibt zum Beispiel auch diesen Vers in Johannes 6, Vers 27. Es gibt viele solche Verse, was Jesus sagt. Arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die für das ewige Leben Bestand hat. Also kommen wir auf den Schluss, wir dürfen nicht arbeiten, damit wir uns versorgen. Nee, das hat Jesus damit nicht gemeint. Und er hat auch kein Verbot der Arbeit ausgesprochen, dass wir für Speise und Trank arbeiten dürfen. Nein, er sagt hier mit dieser Aussage, es ist wichtiger, dass wir für unser ewiges Leben sorgen, dass wir da hinein investieren, als nur für unsere Speise, die vergeht. Und ebenso ist es auch kein Gesetz, dass du dich nicht schminken darfst oder irgendwie schön machen darfst, sondern was uns wirklich schmückt, sind andere Dinge. Wenn du deine Identität in deinem Schmuck hast, wenn du deine Identität in wie du eben gerade dich dekoriert hast, ja, dann ist da irgendwas schief. Und das möchte Gott, möchte, dass du deine Identität in ihm hast. Und dass du dich schmückst, auch wir Männer, dass wir uns schmücken mit guten Dingen, die uns gut anstehen. Das verbietet aber nicht, dass wir uns auch herrichten. Nicht der äußere Schmuck schmückt eine Frau oder den Mann, sondern die inneren Werte schmücken dich. Entweder wir sind schön von innen heraus oder wir müssen uns erst irgendwie dekorieren und versuchen von außen her schön machen, aber dann ist es überhaupt nichts wert. Frauen, ihr dürft euch schmücken und ich sage immer zu meiner Frau, Doro, du bist so wunderschön. Wenn du dich irgendwie schminkst oder irgendwas, dann unterstreichst du deine Schönheit. Ja? Und das ist es, ihr dürft euch eure Schönheit unterstreichen und es ist gut. Aber schön seid ihr, weil Jesus uns innerlich schön macht. Das wollte Paulus und Petrus damit sagen. Ist es gut? Jesus, ich danke dir, dass du uns Männer und uns Frauen gemeinsam nach deinem Bild geschaffen hast. Jeder von uns repräsentiert deine Schönheit gleichermaßen. Frauen und Männer. Und du willst uns Männer und du willst uns Frauen in die Freiheit führen. Dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten beherrschen lassen. Von irrsinnigen Meinungen, religiösen Geschwätz, altweiberhaften Fabeln, als würden äußerliche Dinge uns irgendwie gerechter machen vor dir. Als würden äußere Dinge zum Heil beitragen. Jesus, ich danke dir, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, mit und ohne Hut, mit und ohne Schleier und dich anbeten dürfen, Geist und Wahrheit.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.